Wir haben heute die drei letzten Kapitel des Buches Daniel, die eigentlich eine Gesamtvision sind. Kapitel 10 ist mehr so die Einleitung, wo nochmal der Übergang vom Persischen zum Griechischen Reich dargestellt wird. In dem Fall in der Gestalt der Engel, die auf den unterschiedlichen Seiten kämpfen. Und dann wird eben sehr ausführlich die griechische Zeit und besonders die Verfolgungsmaßnahmen von Antiochos dem Vierten dargestellt, was ja schon in früheren Visionen angedeutet war. Aber hier kommt es eben sehr viel genauer mit enorm vielen historischen Details über die vorangehende Geschichte. Und ich habe das jetzt mal so in der Tabelle, die wir gleich sehen werden, zusammengestellt. Eben einerseits das, was man erkennen kann über die historischen Tatsachen, die sich widerspiegeln, besonders in Kapitel 11, und dem gegenübergestellt der Versuch von Abarbanel, das für seine eigene Zeit, zu aktualisieren. Und das hat man ja schon öfter gesehen, dass er das macht. Diesmal ist es, würde ich sagen, um einiges chaotischer als in früheren Fällen. Wir hatten ja die eigentlich zu dem vierten Tier eigentlich eine zumindest in sich logische Darstellung, wieso das Rom ist und wie das dann zum christlichen Rom überging. In diesem Fall hatte er wohl weniger historische Quellen und deutet auch mehr Dinge an. Das heißt, eigentlich zitiert er einen Gelehrten von einige Jahrhunderte früher, der diese Sachen gebracht hat. Und das ist also etwas wilder, wie wir gleich sehen werden, was natürlich auch zeigt, dass es oft einfach nur darum geht, die Vision für die eigene Zeit passend zu machen und nicht darauf ankommt, wie passend die einzelnen Details sind. Ja, hier zunächst, bevor wir zu der vergleichenden Tabelle kommen, noch die Einleitung dazu in dem Kommentar von Uriel Rappaport. Die dichteste Apokalypse, die wir in Händen halten, ist die in Kapitel 11 bis 12. Sie ist auch die detaillierteste in unserem Buch und es zeigt sich in ihr ein beeindruckendes historisches Wissen ihres Verfassers. Im Unterschied zu ihren Vorgängerinnen, Kapitel 7, 8, besteht sie nicht aus einer Vision und ihrer Deutung, sondern ist aus einem Guss. Es gibt in ihr kein Gleichnis und Verglichenes, sondern eine Wahrheit, die dem Seher gesagt wird. Diese Wahrheit wird in der Art und Weise der apokalyptischen Vision vor uns ausgebreitet. Die Details der Vision werden zahlreicher, je mehr wir uns der Zeit der Abfassung der Vision, circa 165 vor, nähern. Von diesem Punkt her legt der Seher vor uns seinen Glauben und seine Hoffnung dar, dass der Frevler Antiochus sein Ende finden wird, die antijüdischen Erlasse annulliert und die Gerechten ihren Lohn bekommen werden. Diese Apokalypse ist keine Vision, die Deutung verlangt, aber die Dinge sind, wie es die Art der Apokalypse ist, nicht gerade heraus. Und sie nennt nicht die Namen von Königen und Staaten. Die Ereignisse und die Gestalten erscheinen in anspielender und getarnter Sprache in verschiedenen Bezeichnungen. Und das macht es dann natürlich auch für spätere Zeiten einfacher, das auf andere Epochen umzudeuten. Und ist vielleicht auch vornherein schon angelegt. Nachdem in 11, 2 bis 4 die vier persischen Könige erwähnt wurden, das Erwachen des griechischen Reiches, die Siege des Heldenkönigs Alexander, der an seiner Spitze steht, und die Aufteilung seines Reiches in vier Reiche, geht die Vision zu einer detaillierteren Beschreibung der Beziehungen zwischen dem Ptolemäischen und dem Seleukidischen Reich über. Diese beiden Reiche, die aus den Ruinen des Reiches Alexanders hervorgingen, hatten direkten und engen Kontakt mit dem Land Israel und dem Leben der Juden. Der Verfasser nennt diese Reiche nicht bei ihrem Namen. Die Könige der Ptolemäischen Dynastie werden von ihm König des Südens genannt und die Könige der Seleukidischen Dynastie Könige des Nordens. Ja, sehen wir uns das mal in den einzelnen Versen an. Also in Vers 5 heißt es, und der König des Südens wird stark werden. Das bezieht sich auf Ptolemäus den Ersten, geboren etwa 367, 66, gestorben und bis dahin auch geherrscht, 283, 82, der aber auch die Ptolemäer-Dynastie in Ägypten begründet hat. Dann geht der Vers weiter. Und einer seiner Fürsten wird stärker werden als er. Das bezieht sich auf den Gründer des Seleukidenreiches, der Seleukiden-Dynastie, Seleukos den Ersten, 358 bis 281. Und eben dieses einer seiner Fürsten wird stärker werden. Es spielt darauf an, dass er seine Macht mit Hilfe Ptolemäus des Ersten aufgebaut hat und auch an dessen Hof zeitweise Zuflucht fand. Und diese beiden Reiche waren aber danach eben dauernd verfeindet, haben dauernd gegeneinander gekämpft und vor allem eben auch um das Land Israel, weil das eben genau in der Mitte lag und sich darüber nicht einig wurden. In Vers 6 heißt es dann, und nach einigen Jahren werden sie sich miteinander verbinden. Und die Tochter des Königs des Südens wird zum König des Nordens kommen, um die Verbindung zu festigen. Das ist nach dem historischen Hintergrund die Heirat Berenikes, der Tochter Ptolemäus des Zweiten, mit Antiochos dem Zweiten, eben so eine typische politische Heirat, um die Beziehungen zwischen den Reichen angesichts der Kriege, um die Herrschaft über das Land Israel zu festigen. Und hier setzt eben die Aktualisierung Abarbanels, beziehungsweise des Gelehrten, auf den er sich stützt, ein. Und er geht gleich über 200 Jahre weiter, nämlich die Heirat Kleopatras der Siebten, der berühmten Kleopatra, mit Marcus Antonius, die auf die Weise auch versuchte, ihre Königsherrschaft gegenüber dem wachsenden Römischen Reich zu erhalten. Dann heißt es in Vers 6 weiter, aber sie, also die Tochter des Königs des Südens, wird die Macht nicht behalten und ihr Same wird nicht bestehen. Und sie und die, die sie gebracht haben, und der, den sie geboren hat, und der, der sie eine Zeit lang gehalten hat, werden preisgegeben werden. Das spielt an auf die Vergiftung von Antiochos dem Zweiten, und die Beseitigung Berenikes und ihres Sohnes durch Antiochos erste Frau Laodike, die dann ihren Sohn Seleukos den Zweiten, 246 bis 25, auf den Thron brachte. Und Abarbanel, eben nach seinem chronologischen Ansatz, sieht hierin die Niederlage und den Tod von Marcus Antonius und Kleopatra im Krieg gegen Augustus im Jahre 30 vor. Vers 7. Und ein Spross aus ihren Wurzeln wird aufstehen und in das Gebiet des Königs des Nordens kommen. Das ist der Einmarsch Ptolemäus des Dritten, des Bruders Berenikes in Syrien, was auch als der dritte syrische Krieg 246 bis 40 bezeichnet wird, der nach anfänglichen Erfolgen des Ptolemäus mit einer Rückkehr zum vorigen Zustand endete. Und Abarbanel sieht darin die Unterwerfung Ägyptens unter das Römische Reich. Hier sieht man schon, sozusagen Ägypten kommt in das Gebiet des Königs des Nordens, was Rom ist, aber das ist schon ein bisschen mehr interpretationsbedürftig in dem Fall. In Vers 10 heißt es, und seine Söhne, oder historisch zumindest müsste man sehen und auch eigentlich sagen, oder sein Sohn, werden sich erheben und eine große Heeresmacht versammeln. Das ist der Versuch Antiochos des Dritten, des Sohnes Seleukos des Zweiten, die Ptolemäer aus dem Land Israel zu verdrängen. Es ist der vierte syrische Krieg, 219 bis 17, aber vorläufig bleibt eben das Land Israel noch unter ptolemäischer Herrschaft, die man dann auch aus Vers 11 sieht. Und der König des Südens wird ergrimmen, und die Heeresmacht wird in seine Hand gegeben. Das ist die Niederlage Antiochos des Dritten bei Rafach 217, die das Land Israel wieder unter ptolemäische Herrschaft brachte. Und Abarbanel macht jetzt einen großen chronologischen Sprung, spricht von der Hilfe des Königs von Babylon. Aus dem, was er im Weiteren schreibt, merkt man, dass er damit das sassanidische Persien im 3. Jahrhundert meint, für Ägypten gegen Rom. Und dementsprechend interpretiert er dann Vers 12, und er wird das Heer vernichten und sein Herz wird sich erheben. Als die Gefangennahme des römischen Kaisers Valerian durch den persischen König Schapur den Ersten 260, was wirklich eine Katastrophe für die Römer war, ihren Kaiser gefangen und gedemütigt zu sehen. Vers 13. Und der König des Nordens wird wieder eine Heeresmacht aufstellen, größer als die erste. was der erneute Versuch Antiochos des Dritten ist, das Land zu erobern und damit der fünfte syrische Krieg. Und Ababanel sieht darin das erneute Gewinnen der Oberhand, der Überhand durch den römischen Kaiser. Und meine Vermutung ist, nachdem ich ein bisschen recherchiert habe in der Geschichte nach 260, dass damit die Eroberung der persischen Hauptstadt Ktesiphon durch den Kaiser Karus 283 gemeint wird. Und dann springt Ababanel wieder über 200 Jahre zurück zu Vers 14. Und die aus deinem Volk, die die Grenzen durchbrechen, werden sich erheben, eine Vision zu erfüllen, und sie werden scheitern. Und darin sieht er eben die Schüler Jesu, die insofern die Grenzen durchbrechen, als sie die Tora nicht mehr einhalten, und die eben ihre Vision haben, aber schließlich alle in den Verfolgungen der Christen hingerichtet werden. Vers 15, und der König des Nordens wird kommen und einen Wall aufwerfen, ist dann nach Ababanel die Belagerung Jerusalems durch Vespasian und Titus 66 bis 70. Weiter in Vers 15, und die Heere des Südens hatten keinen Bestand. Da schreibt er von den Heeren Babylons, die dem Land Israel nicht halfen. Vermutlich stehen im Hintergrund die dauernden Auseinandersetzungen, die es eben zwischen dem Römischen Reich und den Parthern gegeben hat. Vers 16. Und der zu ihm kommt, wird tun, was er will. Und niemand wird vor ihm bestehen. Und er wird im Land des Zwi, das hatten wir ja schon als Bezeichnung für das Land Israel gesehen, stehen und Vernichtung in seiner Hand. Und das ist eben im historischen Hintergrund die Unterwerfung des Landes Israel unter diese seleukidische Herrschaft im Jahr 200 und nach Ababanel die Zerstörung Jerusalems durch Titus. Vers 17, und er richtete sich aus, mit Macht zu kommen. Darin sieht Ababanel einen Hinweis auf die Rückkehr des Titus nach Rom mit den gefangenen Waisen, die er in seinem Triumphzug mitgeführt hat. Vers 17, und die Frau wird er ihm geben, ihn zu vernichten. Das ist die Verheiratung Kleopatras, der Tochter Antiochos des Dritten, mit Ptolemäus dem Fünften, wobei ihr Vater wohl gehofft hat, dass sie auf die Weise Kontrolle über die Ereignisse in Ägypten gewinnen kann, während Ababanel darin Helena, die Mutter Konstantins, sieht, die ihren Sohn dazu brachte, das Römische Reich den Priestern Jesu zu übergeben. Weiter in Vers 17. Aber sie, also die Frau, die vorher erwähnt wurde, wird sich nicht dafür hinstellen. Also so, diese Übersetzung würde eben passen nach dem historischen Hintergrund, dass Kleopatra sich letztlich Ptolemäus gegenüber als loyal erwiesen hat. Es kann aber auch so verstanden werden, und es wird nicht bestehen und nicht ihm gehören. Und in dieser Auslegung bewegt sich Ababanel, der darin eben sieht, die Herrschaft, die nicht Konstantin, sondern den Priestern gehört. Vers 18, und er wird sich zu den Inseln richten und viele einnehmen. Die Eroberung der Ägäischen Inseln, Griechenlands, Ägyptens und Palästinas durch Konstantin, der ja noch relativ viel Kriege geführt hat, bevor er sich als Alleinherrscher durchsetzen konnte. Vers 18, und ein General machte seinem Schmähen ein Ende. Es war der römische Feldherr Lucius Cornelius Scipio, der Antiochos den Dritten nach dessen Feldzügen in Griechenland 190 besiegte und ihm einen demütigenden Friedensschluss aufzwang. Und Ababanel sieht darin, dass Konstantin Rom, das ihm eine Schmach war, ein Ende machte und an dessen Stelle Konstantinopel als Hauptstadt erbaute. Vers 19, und er wird sich auf die Hochburgen seines Landes richten, wird straucheln und fallen und nicht gefunden werden. Was sich bezieht auf die Tötung Antiochos des Dritten durch Ortseinwohner bei dem Versuch, einen Tempel in Elam, also in Mesopotamien, auszurauben im Jahr 187. Und Ababanel sieht darin den gescheiterten Versuch Konstantins noch zu Lebzeiten, seine beiden Söhne als Kaiser in Rom und Konstantinopel einzusetzen. Vers 20. Und er wird einen Bedränger durch die Pracht des Königtums ziehen lassen, Damit ist gemeint die Aussendung von Heliodoros durch Seleukos den Vierten, um die Jerusalemer Tempelschätze zu rauben. Das wird auch im zweiten Makkabäerbuch im dritten Kapitel erzählt. Während für Ababanel es sich hier handelt um Konstantius, den Sohn Konstantins, der sich vom Christentum abwandt, Religionsfreiheit gab und den Juden die Erlaubnis, Synagogen zu errichten. Ich habe nirgendwo gefunden, dass sich Konstantius vom Christentum abgewandt hat. Ich vermute, dass hier eine Verwechslung mit dem Nachfolger und Vetter von Konstantius, Julian, der ja auch oft Julian Apostata, der Abtrünnige genannt wird, vorliegt, der eben tatsächlich versuchte, das Heidentum neu in Stellung zu bringen und in seiner kurzen Herrschaft auch den Juden die Erlaubnis gegeben hat, den Tempel neu zu errichten. Aber da er im Krieg gegen die Parther umgekommen ist, ist daraus nichts geworden. Vers 21, und es wird aufstehen ein Verächtlicher, und er wird kommen in List und die Herrschaft festhalten in Schlüpfrigkeit. Das spielt an auf die unrechtmäßige Machtergreifung Antiochos des Vierten im Jahr 175, der ja den eigentlichen Thronfolger beseitigt hat. Und Ababanel macht hier wieder einen großen chronologischen Sprung und landet bei Muhammad, der ein Reich begründete, ohne von königlicher Abstammung zu sein. Vers 22. Und die Heere werden ihm entgegenfluten und sie werden gebrochen werden und auch der Fürst des Bundes. Er bezieht sich wohl auf die Absetzung und Ermordung des hohen Priesters Chonjo des Dritten. Das hatten wir letztes Mal gesehen, dass das der letzte legitime hohe Priester war. Und nach Ababanel sind das die arabischen Heere, also die nicht-islamischen arabischen Heere, die gegen Muhammad kämpften, aber letztlich von ihm besiegt wurden. Ebenso wie die Juden in seiner Umgebung. Das wäre dann eben der Ausdruck Fürst des Bundes, würde sich damit auf die Gesamtheit der Juden beziehen. Vers 23, und von der Verbindung mit ihm an ihn wird er List üben, aufsteigen und stark werden mit wenigem Volk. Nach Ababanel ist das so zu sehen, dass Muhammad seine Religion zum Betrug machte und die muslimischen Araber die Herrschaft erlangten, obwohl sie eine Minderheit waren. Vers 24. In die Ruhe und in den besten Teil des Landes wird er kommen, eben die Eroberung Palästinas durch den Nachfolger Muhammads, genau genommen nicht, das ist der Nachnachfolger Omar II. Und er wird seine Kraft und sein Herz gegen den König des Südens erwecken mit einem großen Heer. Der Feldzug Antiochos des Vierten gegen Ägypten. Und nach Ababanel eben die Eroberung Persiens durch die muslimischen Heere. Vers 27, und das Herz der beiden Könige geht zum Bösen. Und an einem Tisch sprechen sie Lügnerisches, aber es wird nicht gelingen. Was sich auf den gescheiterten Versuch Antiochos des Vierten bezieht, den jungen Ptolemäus den Siebten als Marionettenkönig einzusetzen. Und nach Ababanel sind das Edom und Ismael, also die christliche und die muslimische Welt, die abwechselnd über Palästina herrschen und Israel bedrücken, aber mit ihrer lügnerischen Religion werden sie keinen Bestand haben. Vers 28, und er wird in sein Land zurückkehren mit großem Besitz, und sein Herz wird sich gegen den Heiligen Bund richten. Das ist der von Gewalt begleitete Besuch des Antiochos in Jerusalem. Und nach Ababanel die Erhebung Mekkas zur Hauptstadt nach der Eroberung Palästinas und die bleibende Feindschaft gegen die Juden. Vers 29, und zu einer bestimmten Zeit wird er wieder in den Süden gehen und das letzte Mal wird nicht wie das erste Mal sein, was der zweite Feldzug Antiochos gegen Ägypten ist. Und nach Ababanel die Rückkehr des Schwerpunkts des muslimischen Reiches nach Damaskus und dann nach Babylon, mit der Gründung Bagdads, dessen Herrschaft anders als die von Damaskus sein wird. Vers 30, und Schiffe aus Kittim werden gegen ihn kommen. Er wird verzagt sein und umkehren. Der Rückzug Antiochus aufgrund des Drucks der römischen Armee 167. Und nach Ababanel entfernte Nationen, die den Islam annahmen und ihre Unabhängigkeit verloren. Vers 30, und er wird über den Heiligen Bund zürnen, der erneute von Gewalt begleitete Besuch Antiochos in Jerusalem. Vers 31, die von ihm Gesandten werden dastehen und den Tempel, die Burg, entweihen. Die Tempelschändung durch das von Antiochos nach Jerusalem gesandte Heer, vermutlich wegen eines Aufstandsversuchs. Und Ababane sieht darin die Kreuzfahrer, die das muslimische Palästina eroberten, Bilder im Felsendom aufstellten und die Juden dort nicht mehr beten ließen. Wobei er nebenbei erzählt, dass die Muslime in den Jahrhunderten vorher den Juden ja erlaubt haben, in dem Felsendom, der ja an der Stelle des jüdischen Tempels steht, zu beten. Vers 31 weiter. Und sie nahmen das tägliche Opfer weg und stellten den Gräuel der Verwüstung auf. Für den Gräuel der Verwüstung gibt es mehrere Theorien, ob es sich um ein Altar für Götzen handelte, einen heiligen Stein oder die Statue eines heidnischen Gottes, eventuell des Zeus, dem der Jerusalemer Tempel geweiht wurde, aber in jedem Fall irgendeine Form des Götzendienstes im Jerusalemer Tempel. Und das ist eben im Buch Daniel eben tatsächlich die entscheidende Tat des Antiochus, mit der die antijüdischen Erlasse und Ausschreitungen beginnen, die dann auch in den folgenden Versen 32 bis 39 geschildert werden. Und Ababanel eben mit dem Gräuel der Verwüstung bezieht das auf die Bauten über dem Grab Jesu. Und dann beginnt eben mit Vers 50 die Zeit des Endes, die geschildert wird. Und das ist eine Vision von Kriegen, die das Ende des Antiochus herbeiführen werden. Aber nichts von dem da geschilderten entspricht den historischen Tatsachen, eben weil das etwas ist, was der Verfasser noch nicht weiß. Er ist ja noch mitten in der Verfolgung. Und ähnlich sieht es auch Ababanel als den künftigen Fall Roms durch das muslimische Reich und den Beginn der Erlösung, ohne eben auch, dass er sich vorstellen kann, wie das aussehen wird. Ja, wir sehen einerseits eine Menge historischer Details, und man könnte sich was fragen, wieso waren alle die Details der seleukidischen und ptolemäischen Geschichte so wichtig? Vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass das ja schon alles auch immer wieder das Land Israel beeinflusst hat, weil eben weil alle die Heere da immer wieder durchgezogen sind und vielleicht auch ein Teil der antijüdischen Politik des Antiochos auch eine gewisse Dampf ablassen für seine Misserfolge in Ägypten waren. Das sind sicher auch alles Dinge, die da irgendwo mitspielen. Also so und von daher schon eine ziemlich genaue Darstellung der historischen Epoche. Und bei Ababanel, ja, eben der Sprung in unterschiedliche Epochen, um schließlich und endlich aber dazu zu kommen, dass in absehbarer Zeit die Erlösung zu erwarten ist. Ja, dazu Anmerkungen. Anne.
Ich habe mir den Kopf zerbrochen darüber, was uns das heute noch sagen könnte. Ich bin auf keine Idee gekommen. Und vielleicht, und die gleiche Frage, was sagt das den Juden heute? Hat das irgendeine Bedeutung, für unsere Zeit? Und wenn ich dann Ababanel sehe, dann wird da ja auch so ein sehr unfreundliches Bild von den anderen Religionen gezeichnet, so dass das so eine Zementierung von Feindschaft ist, obwohl ich immer gedacht hatte, in Andalusien, wo der ja herkommt, da wäre das alles so schön tolerant gewesen. Also scheint auch nicht der Fall zu sein.
Ja, alles ziemlich ausführliche Fragen. Ich denke, nicht in allen historischen Details, aber grundsätzlich die Erlasse des Antiochus haben für jüdische Religion bis heute schon noch eine Bedeutung. Wir haben auch das Chanukka-Fest, was ja zurückgeht auf das Ende der Maßnahmen des Antiochus. Und da macht man schon immer wieder die Aktualisierung zu sagen, dass man hier eben das Beispiel sieht, wie man versucht, einer Kultur, an die sie auch die eigenen Leute assimilieren, wie man versucht, der gegenüberzustehen. Also man sieht eigentlich weniger die historische Macht sozusagen in der religiösen Tradition als wirklich der Zusammenstoß von zwei unterschiedlichen geistlichen Welten, der griechischen und der jüdischen. Und die Frage eben, ja, wie weit man sich an Kulturen, die nicht jüdisch sind, anpassen kann, wie man mit denen umgeht, ist ja etwas, was jüdische Geschichte weiter begleitet. Also in diesem Sinn ist das von Bedeutung. Und die zionistische Bewegung hat dann natürlich auch die Makkabäerkämpfe als ein Vorbild für ihren eigenen Kampf um Unabhängigkeit gesehen und wirklich mehr den politischen als den religiösen Kampf hervorgehoben. Aber sie hat eigentlich mehr die Makkabäer-Bücher als Daniel benutzt, weil es ihr eben auch weniger darum ging, mit irgendwelchen Visionen aufs Ende zu hoffen, sondern selber etwas zu tun. Grundsätzlich denke ich, und das sehen wir auch noch in den folgenden Texten, dass hier ein Modell gegeben wird, wie geht man damit um, unterdrückt zu sein und sich von Gott verlassen zu fühlen, wie kann man da die Hoffnung aufrechterhalten. So, da kommen die folgenden Texte noch drauf an. Natürlich kann man sich fragen, ob man all die Details von den Visionen dafür braucht, aber grundsätzlich sozusagen die Grundfrage von Daniel, denke ich, bleibt schon auch aktuell. Ja, Ababanel ist in der Tat anderen Religionen über ziemlich feindlich. Und da ist auch nochmal wichtig zu sehen, dass Andalusien, das schon, würde ich sagen, tolerant war, gab es zu seiner Zeit ja schon gar nicht mehr. Es war die christlichen Könige hatten ja schon den größten Teil des islamischen Spanien zurückerobern und eben zu Ababanels Lebzeiten. Ferdinand und Isabella hatten den letzten Ort Gibraltar zurückerobert. Das heißt, Ababanel lebte schon völlig unter christlicher Herrschaft und eben erst am Hof des Königs von Portugal, dann am Hof von Ferdinand und Isabella und hat einerseits den noch ihren Feldzug nach Gibraltar finanziert, aber fällt dann trotzdem zusammen mit allen anderen Juden im selben Jahr der Vertreibung der Juden aus Spanien zum Opfer, geht dann nach Italien, wo er nochmal auch am Hof von Venedig auch Finanzier war. Also sein die Feindschaft in diesem Christentum gegenüber, das hatten wir auch schon in den Jesaja-Visionen gesehen, an vielen Stellen bei Ababanel, ist eigentlich nicht besonders erstaunlich vor dem Hintergrund, was Juden in der Zeit von der Herrschaft der katholischen Könige in Spanien und auch aus Portugal, weil ja dann in der Folge die Vertreibung erlebt haben. Bietet sich ziemlich an in der Not der Zeit, würde ich sagen. Mich hat eigentlich mehr erstaunt, dass er auch diese Feindlichkeit dem Islam gegenüber zeigt und eigentlich auch, denn gerade in den ersten Jahrhunderten war der Islam, abgesehen von den Lebzeiten Muhammad selber in Medina, wo er ja einen der jüdischen Stämme massakriert hat, aber das war eher ein politischer als ein religiöser Konflikt wohl auch, in den Jahrhunderten danach war der Islam im Großen und Ganzen tolerant und man kann wohl sagen, dass die Juden, die in Palästina lebten, eigentlich froh waren, dass die islamische, die byzantinische Herrschaft abgelöst haben. Also da ist mir nicht so ganz klar, warum Ababanel da so unfreundlich ist. Vielleicht spielt da auch mit, dass er eben schon als jemand, der in der christlichen Welt lebte und ja die Sicherheit des eigenen Staates ist ja auch mal die individuelle Sicherheit. Die christliche Welt damals fühlte sich bedroht von den muslimischen Heeren. Und wir werden gleich noch sehen, er spricht ja auch von der Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen. Und da ist vielleicht auch die Angst vor dem Islam da, der vielleicht die ganze europäische Welt erobern will. Andererseits erhofft er, dass natürlich auch das Rom untergehen wird. Also es ist ein bisschen, steht dazwischen sozusagen. Herr Müller.
Ja, gut. Das war eine lange Antwort auf eine kurze Frage.
Passiert
Das heißt
manchmal.
also, ich möchte noch mal an die Frage anschließen. Wer glaubt hier eigentlich, er müsste wem was beweisen? Weil, dass der Daniel ein Prophet war, das glauben wir. Auch mit vielleicht mit kleinen Abweichungen. Ich glaube nicht so alles. Aber im Großen und Ganzen ja. Und wir haben sonst keinen Propheten, der also mit so einer, ich finde gar keinen Ausdruck, der also so stark bewiesen werden muss, um was zu erreichen. Wer, nochmal, wer beweist hier wem was? Was haben wir davon? Das ist die Frage.
Das ist wirklich ein Genre, das erst in dieser Zeit auftaucht. Und das Buch Daniel ist eben das jüngste Buch.
Ja, wiederholt es sich irgendwo in anderer
Situation. Ja, wir hatten also Parallelen dazu und auch Berechnungen gibt es in Büchern der Zeit des Zweiten Tempels, die nicht in den Kanon eingegangen sind. Wir hatten ja schon mal in einigen Texten bei den vorigen Sitzungen Zitate aus dem vierten Esra, aus dem Henoch-Buch. Also das ist schon ein Genre der Literatur, die es in der Zeit des Zweiten Tempels gibt, das Ende zu berechnen. Und
weil der große Widerspruch
davon finden sich auch im Neuen Testament in der Offenbarung des Johannes. Auch da werden an einigen
ja,
Stellen Berechnungsversuche
also
gemacht.
Es ist also ein Widerspruch, wenn hier drin steht, es gibt in ihr kein Gleichnis und Vergleichendes, sondern eine Wahrheit, die dem Seher gesagt wird. Wenn dem Seher eine Wahrheit genannt wird, gesagt wird, dann kann er auch Namen nennen. Warum geht er von dem Gesagten weg und verbrämt das alles so?
Ich denke, der Punkt ist hier zu sagen, wir haben nicht wie in Daniel 7 die Tiere, die wir als Symbole sehen und die gedeutet werden müssen, sondern wir haben reale Könige, reale Königstöchter, die nur eben nicht mit dem Namen genannt werden. Aber wie man sieht, die heutige historische Forschung kann eigentlich ziemlich problemlos das recherchieren, was gemeint ist. Und von daher kann man sagen, ja, hier wird sozusagen real die Geschichte nachgezeichnet. Das Ganze hört nur auf, wenn es um das Ende geht. Und da ist schon auch eine Spannung, denke ich, da. Der Engel sagt ja auch mehrmals zu Daniel, das sind Dinge, die versiegelt werden und noch nicht bis zum Ende verstanden werden können. Also
dann ist der Satz 11.2, es gibt in ihr kein Gleichnis und nichts Vergleichbares, sondern eine Wahrheit, die gesagt wurde. Dann können wir den Satz streichen.
Man muss ihn nicht, das ist ein Kommentar, man muss ihn nicht übernehmen. Ich denke, als Faktum ist, dass wir hier keine Symbole für etwas haben, sondern die historischen Personen als Personen dargestellt werden, auch wenn sie nicht mit Namen genannt werden. Das ist gemeint, dass es kein Gleichnis und kein Verglichenes gibt. Und die Wahrheit, das ist sicher ein Zitat, ich habe es nicht genau nachgeguckt, aus einem der Verse des Kapitels. Ich denke, der Verfasser von Daniel ist schon der Meinung, dass Daniel die Wahrheit über das Ende gesagt wird, aber er wird es selber nicht bis zum Ende verstehen.
Wenn ich mir die Bücher von Nostradamus angucke, dann kann ich auch nachweisen, dass er in vielen Dingen recht hatte. Und trotzdem haben wir diese Beweise, in Anführungszeichen, haben wir grundsätzlich alle abgelehnt. Und dann noch, wenn wir die griechischen Orakel uns mal genau angucken, zum Beispiel Delphi oder Dordona, das war ein Spionagezentrum. Das waren keine Wahrsager, das waren Analysten. Und warum ist es hier anders?
Es ist nicht anders, es ist genau dasselbe.
Dankeschön, es ist nicht anders. Es ist nicht anders. Ist halt, in Dordona, ja, in Dordona zum Beispiel, hat man durch Ausgrabungen Folgendes festgestellt. Der Bittsteller, der also eine Frage an das Orakel stellen wollte, wurde erstmal 4 Wochen in ein Höhlensystem verbracht, dunkel, mit Kerzen, alle möglichen. Ich weiß nicht, was er für Drogen bekommen hat oder was er zu essen bekommen hat. Und das musste er 4 Wochen im Gebet bleiben, bis dann irgendwie einer auftritt und ihm die Antwort gibt. Und diese Antwort, die gab es dergestalt, dass man in dieser Höhle praktisch einen Kran oben an die Decke gesetzt hat, wo ein Priester drin gesessen hat, der immer die Gebete des Bittstellers unten mitgehört hat. Einwandfrei. Das heißt also, er wusste genau, um was es geht. Er hat die Umstände gekannt und danach wurde dann der Orakelspruch, ich sag mal, formuliert.
Ja, das sehen wir hier auch. Also Daniel ist da sozusagen fiktiv in die babylonische Zeit gesetzt. Aber natürlich sehen wir an den historischen Fakten, die gebracht werden, dass das um das Jahr 165 formuliert worden ist und der Verfasser eben noch nicht weiß, wie die Geschichte mit Antiochus enden wird. Und es ist einfach ein Faktum, dass es in dieser Zeit und auch noch in den folgenden Jahrhunderten Gruppen gibt, denen es wahnsinnig wichtig ist, die Endzeit zu berechnen. Warum Ihnen das so? Mir persönlich ist das auch fremd. Aber es gibt ein ganzes Genre und solche Tendenzen haben sich immer wieder in folgenden Jahrhunderten neu gefunden. Es steht immer der Wunsch letztlich der Wunsch dahinter, dass das Elend des Alltags auch endlich aufhören soll. Das kann man sicher auch ohne Berechnung machen, aber manche Leute machen es eben mit Berechnung. Aber ich denke, aber dieser Wunsch, dieser Versuch, eine Antwort auf die furchtbare Situation zu finden, der ist das, was ich mehr mitnehmen kann als die konkreten Berechnungen. Da kommen auch gleich die folgenden Texte noch ein bisschen zu. Und wir hatten ja auch gesehen, die Rabbinen waren auch nicht so ganz glücklich mit diesen zeitlichen Berechnungen und warnen ja eher auch dafür und sagen, man darf das Ende nicht berechnen und man kann es auch nicht, alle haben sich getäuscht letztlich. Das muss man auch im Hintergrund behalten.
Absolut.
Ja. Frau Heritsch, Sie hatten sich gemeldet. Okay, gut. Ja, dann gehen wir jetzt mal in etwas, was ein bisschen theologischer ist vielleicht als diese Berechnung oder zumindest uns theologischer. Erscheint hier ein Text von Rabbiner Jakob Medan, der eigentlich eher eine Reihe von Vorträgen zu Daniel zusammengestellt hat. Ich habe mich bisher enthalten, von ihm Texte zu nehmen, weil ich nicht so ganz glücklich mit seiner politischen Position ist. Also er ist einmal der Leiter der Yeshiva in der Siedlung von Alon Shvut, was an und für sich nicht ganz unproblematisch ist, wobei in dieser Yeshiva auch Leute sind, die etwas politisch neutralere Auslegungen machen. Aber er hat sich eben auch gegen die Oslo-Abkommen und die Räumung der Siedlung im Gazastreifen 2005 gestellt. Also von daher war ich nicht ganz so begeistert, sozusagen ihn zu nehmen. Aber ich fand es schon interessant, was er hier eben auch bei den letzten Kapiteln zur Bedeutung der Erlasse des Antiochus schreibt und welche Folgerungen daraus für spätere Zeiten zu nehmen sind. Was nicht unbedingt heißen muss, dass wir ihm zustimmen müssen, aber es ist eine Möglichkeit der modernen Orthodoxie heute in Israel für eine Aktualisierung von Daniel. Zu Beginn des Abschnitts Daniel 11, 28 bis 12, 13 wird der Heilige Bund dreimal erwähnt. Eine Erwähnung bezieht sich auf die, die den Heiligen Bund verlassen, 11, 30. Danach wird von denen, die den Heiligen Bund übertreten, Vers 32, gesprochen. Dreimal werden die Verständigen, Vers 35 und 39, oder Verständigen des Volkes, Vers 33, erwähnt. Und auch das Volk, das seinen Gott kennt, Vers 32. Es werden die erwähnt, die aus dem Schlaf im Staub zu ewigem Leben erwachen und die, die zu ewiger Schande und Schmach gehen, 12,2. Und ebenso einfach die Frevler, 12,10, und viele in Schlüpfrigkeit, 11,34. Der interne Konflikt innerhalb des Volkes Israel zwischen den Verständigen und den Wahrern des Bundes und denen, die ihn verlassen und übertreten, ist das zentrale Thema der Vision. Und es ist mit den Erlassen des griechischen Bedrängers gegen den Bund und gegen den Tempel, die in dieser Vision und auch in der in Kapitel 8 niedergeschriebenen Vision erwähnt werden, verbunden. Wir hatten bereits oben erwähnt, dass das griechische Reich das erste war, sowohl in der Vision wie in der Realität, das einen konsequenten Vernichtungskrieg gegen die Wahrung des Bundes, die Wahrung der Tora und ihrer Gebote führte. Dieser Krieg richtet sich nicht gegen die jüdische Nation, wie der Krieg Nebukadnezars gegen Jerusalem, und nicht gegen die bloße Existenz des jüdischen Volkes, wie die Erlasse Hamans gegen das Volk Mordechais. Dies ist ein Krieg, der den Menschen nicht wie ein vom Wind verwehtes Blatt Kräften, die größer sind als er und sein Schicksal bestimmen, gegenüberstellt. Er überlässt jedem Menschen auf klare Weise die Wahl, ein Soldat des Glaubens, des Bundes und der Tora zu sein, sein Leben zu gefährden und es auch um ihrer Wahrung willen hinzugeben. Andererseits kann er um seines Überlebens und der Bequemlichkeit seines Lebens willen und als äußeren Vorwand, das Joch der Tora und der Gebote von sich abzuwerfen, das Recht der Herrschaft als Recht anerkennen und sich mit den Erlassen des königlichen Bedrängers abfinden und auch aus ihnen Nutzen für seinen persönlichen Stand in der neu strukturierten jüdischen Gesellschaft finden. Die Gefahr und die Herausforderung, die diese Erlasse, in unserem Fall die Erlasse des griechischen Königreichs, für das Volk Israel darstellen, haben großes Gewicht für sein Glaubensleben. Daher war eine detaillierte und genaue Vision für viele Generationen nötig, die die Versuchung sieht, vor der das Volk Israel steht und ihm spirituelle Unterstützung und Hoffnung auf Erlösung gibt und die allen Geschöpfen kundtut, dass diese Welt einen Lenker hat, einen Lenker, der alles sieht, der künftig denen, die ihn fürchten, einen guten Lohn zahlen und die, die ihn erzürnen, bestrafen wird. Diese Visionen wurden Daniel oft geoffenbart, lange bevor das griechische Reich erstand. Also Medan geht nach der traditionellen Auslegung, dass Daniel wirklich im babylonischen Exil prophezeit hat. Daniel und seine Gefährten Hanania, Mischael und Asaria sind Menschen, die ihrer Zeit voraus waren, bereits im ersten Exil. Und sie prägten die Halachot über die Hingabe des Lebens zur Heiligung des Namens in der Wahrung des Bundes der Tora und der Gebote, selbst wenn er deine Seele nimmt. Das ist die Auslegung Rabbi Akivas zu dem Schma Israel in Deuteronomium 6,5. Du sollst den Ewigen, deinen Gott, lieben mit deiner ganzen Seele, eben selbst wenn er deine Seele nimmt. Was Rabbi Akiva mit seinem Martyrium auch bezeugt hat, denn er hat im Talmud berichtet, dass er während er zu Tode gefoltert wurde, eben diesen Vers zitiert hat und gesagt hat, erst jetzt erfülle ich, was hier steht, Gott mit meiner ganzen Seele zu lieben. Sie taten es, indem sie ihr Leben gefährdeten, als sie heimlich im Palast Nebukadnezars nur Gesätes aßen, um sich nicht am Patbak des Königs zu verunreinigen. Hanania, Mischael und Asaria taten es wieder, als sie Beamte waren und sich weigerten, die goldene Statue Nebukadnezars anzubeten. Daniel tat es wieder, als er für die Ruinen Jerusalems betete, trotz des Erlasses der Beamten Darius des Meders. Später, in den Tagen der Herrschaft der Könige Griechenlands, wurde die Halacha, die Daniel und seine Gefährten geprägt hatten, zu einer Lebensweise für jeden, dem die Bewahrung des Bundes teuer war. Die Bücher der Makkabäer sind voll von Erzählungen über den Tod zur Heiligung des Namens in dieser Epoche und auch über Tod unter Qualen. So wird in 1 Makkabäer 1 von den Frauen erzählt, die ihre Söhne beschneiden ließen und dafür mit den beschnittenen Söhnen, die ihnen um den Hals gehängt wurden und mit den Beschneidern getötet wurden. Weiterhin wird dort von vielen erzählt, die vorzugen zu sterben, anstatt Unreines zu essen. Ebenfalls wird, 1 Makkabäer 2, von den Frommen erzählt, die in den Höhlen starben, um in ihrem Krieg nicht den Schabbat zu entweihen. In 2 Makkabäer 3 wird erzählt von der Bereitschaft vieler, ihr Leben zu geben für die Schätze des Tempels, die Heliodoros nehmen wollte, und in 2 Makkabäer 4 von einem ähnlichen Kampf gegen Lysimachos. Im weiteren Verlauf, Kapitel 6, wird wieder von den Frauen erzählt, die ihre Söhne beschneiden ließen, von denen, die nicht von den Schlachtopfern der Griechen für ihre nichtigen Götzen essen wollten, von denen, die nicht am Schabbat kämpfen wollten und von Elazar, dem betagten Schreiber, der sich weigerte, verbotene Speisen anzurühren, trotz der Foltern, die er bis zu seinem Tod durchmachte. Weiter, Kapitel 7, wird die Erzählung von der Frau und ihren 7 Söhnen erzählt, die gezwungen wurden, Schweinefleisch zu essen und unter unerträglichen Foltern starben. Die beiden letzten Taten werden im 4. Makkabäerbuch wieder erwähnt, in großen Details und zusammen mit weiteren Taten. Bei den Taten geht es vor allem um die Hingabe des Lebens unter Foltern, um sich nicht an verbotenen Speisen zu verunreinigen, wie Daniel, Hanania, Michael und Asaria zu ihrer Zeit. Tatsächlich werden die Beispiele Daniels, Hananias, Michaels und Asarias in 4 Makkabäer 13 und 16 angeführt als Beispiele, die den sieben Söhnen, die den Namen heiligten, vor Augen standen. Diese Halachot wurden in den Tagen Rabbi Jochanans in Tiberias für alle Generationen festgelegt. Babylonischer Talmud Sanhedrin 74a. Als Halachot für die Hingabe des Lebens in einer Zeit der religiösen Verfolgung, auch für Übertretungen, die nicht Götzendienst, Inzest und Blutvergießen sind. Was die drei Vergehen sind, für die man in jedem Fall das Leben geben muss. Aber eben, wenn man sozusagen eine Herrschaft aus Bosheit auch andere Gebote verbietet, dann wurde hier eben festgelegt, muss man um jedes Gebotes willen das Leben hingeben. Ebenfalls ist es möglich, dass die griechische Kultur, die im materiellen und im geistigen Reich ist, die Kultur des Westens, der das Volk Israel zum ersten Mal in seiner Geschichte ausgesetzt wurde, für den Ewigen ein Grund war, vor ihren Gefahren zu warnen, so lange Zeit, bevor sie mit so großer Rohheit in unser Leben einbrach. Die Standfestigkeit ihr gegenüber, zusammen mit der großen Hingabe, die damit verbunden war, gehörten zu den Gründen für die Verheißung, die Daniel in seiner Vision gegeben wurde, wonach die Herrschaft Israels und das Weilen der Gottesgegenwart kommen werden, in den Tagen der Hasmonäer, mit dem Sieg in dem Kampf gegen diese Kultur. Eine weitere und einzigartige Schwierigkeit, die die Kultur Griechenlands der geistlichen Existenz des Volkes Israel bereitete, ist in vieler Hinsicht mit der Politik Alexanders während seiner Eroberungen verbunden. Alexander bezahlte seine Soldaten für ihre Tätigkeit mit Erbbesitz in den Ländern, die er erobert hatte. So füllte sich das Heilige Land in kurzer Zeit mit einem fremden Volk, das wir nie gekannt hatten, de facto mit einer Mischung von Völkern, deren schwacher gemeinsamer Nenner eine Kultur, die Kultur Griechenlands war. Die Identität wurde von einer nationalen zu einer kulturellen. So viele Fremde, die kamen, um sich hier mit den Einwohnern des Landes zu vermischen, hatten die Kraft, den lokalen Geist zu brechen, in unserem Fall den Geist der Tora und des Glaubens. Diese Kultur führte zu vielen Mischehen zwischen den Soldaten und den lokalen Einwohnerinnen. Die Beschneidung und die Heiligkeit des Samens im Volk Israel sprangen in die Bresche und versuchten, das Phänomen abzufangen. Es kann nicht überraschen, dass die Erlasse gegen die Beschneidung im Zentrum des Kampfes standen, wie wir oben erwähnten. Möglicherweise bezog sich darauf Daniel in seiner Vision, wenn er von denen, die den Bund verlassen, denen, die den Bund übertreten und dem Feind, der über den Heiligen Bund zürnte, spricht. Ein enormer geistiger Kampf in der Nachfolge Daniels und seiner Gefährten war nötig, um das Phänomen zu besiegen und die Gottesgegenwart nach Zion zurückzuholen. Der Kampf der Bewahrer des Bundes gegen seine Übertreter ist nach unserer Auslegung der Vision der letzte Kampf vor dem Erscheinen der Herrschaft Israels auf dem Thron des Ewigen. In diesem Fall das Königreich der Hasmonäer, das, wenn wir würdig gewesen wären, seinen Thron für ewig errichtet hätte. Die Verbindung zwischen dem Kampf unter Hingabe des Lebens, der Bewahrer des Bundes und der Herrschaft Israels auf dem Königsthron des Ewigen kommt vielleicht in folgendem Midrasch zum Ausdruck. Und die Schrift ist die Schrift Gottes, eingraviert Charut auf die Tafeln, so wie die Bundestafeln in Exodus 32, 16 beschrieben werden, ließ nicht Charut, also eingraviert, sondern Cherut, Freiheit. Denn keiner ist ein Freier als der, der sich mit dem Studium der Tora befasst. Mishnah Avot 6, 2. Tatsächlich haben viele der Kämpfe um die Freiheit Israels als Kämpfe um die Bewahrung der Tora begonnen. Der Kampf um den Auszug Israels aus der Sklaverei Ägyptens in die Freiheit begann als Kampf um ihr grundlegendes Recht, ihrem Gott zu dienen und ihm nach einem Weg von 3 Tagen Schlachtopfer darzubringen. Erst als Pharao auf diese grundlegende religiöse Forderung nicht einging und bestimmte, dass die Sklaven auch kein Recht auf den Glauben an ihren Gott und den Dienst an ihm haben, brach der Kampf in seiner vollen Stärke aus und er führte zu einem Kampf um volle Freiheit von der Sklaverei Ägyptens. So war es auch in den Tagen der Hasmonäer. Der Kampf wurde von Mattathjahu begonnen als ein Kampf um das Recht der Diener des Ewigen, ihre Pflicht ihrem Gott gegenüber zu erfüllen. Er setzte sich unter der Führung seines Sohnes Juda als Kampf um nationale Befreiung von dem syrisch-griechischen Joch fort. Daniel stellt in seiner Vision fest, dass ohne entschlossenen Kampf mit der Bereitschaft zur Hingabe des Lebens um die Einhaltung der Tora und ihrer Gebote und um die Bewahrung des Bundes das Reich Israels und das Reich des Ewigen nicht errichtet werden. Ja, soweit der Text von Yaakov Medan, der versucht, eine Aktualisierung auch der Bedeutung der Erlasse des Antiochos zu geben. Anmerkungen dazu? Frau Heretsch.
Auf Seite 7 war ja, dass die griechische Kultur, also Kultur des Westens, war schwer zu ertragen für die Juden, für die jedoch lebende, ja auch Minderheit der Juden. Wenn man einen Sprung macht, setzt sich das bis heute in Teilen der jüdischen Gesellschaft fort.
Ja, in Teilen sicherlich, gerade auch in der ultraorthodoxen Gesellschaft, aber auch durchaus in Form der zionistischen Orthodoxie und gerade auch, weil die westliche Kultur eben, obwohl sie heute schon ziemlich säkular ist, aber doch auch christlich geprägt ist, da ist durchaus auch eine Distanz da, wo man überlegt, was passt nicht. Andererseits muss man sehen, dass natürlich das Judentum viel von der griechischen Kultur übernommen hat. Und wir haben eben einerseits das ganz negative Bild der griechischen Welt, wo eben auch von den hellenisierten Juden, die Beschneidung rückgängig gemacht haben, die an den Olympischen Spielen teilgenommen haben, also auch gerade dieses Sport. Ideal, was es im rabbinischen Judentum überhaupt nicht gibt, haben. Also da ist einerseits eine sehr negative Sicht da und de facto hat das Judentum auch wohl auch in Reaktion auf die christliche Benutzung griechischer Schriften sein griechischsprachiges Erbe wirklich fast aufgegeben. Also weder die griechische Bibelübersetzung, die Septuaginta, noch die wichtigen philosophischen Werke von Philon von Alexandrien sind wirklich in das rabbinische Judentum eingegangen. Andererseits war die griechische Kultur aber so einflussreich, dass es eigentlich in dieser Zeit keinen Einwohner unter griechisch-römischer Herrschaft gibt und auch keinen Juden, der nicht doch auch beeinflusst ist. Und wir müssen davon ausgehen, dass die Rabbinen, zumindest diejenigen, die auch in Kontakt mit der römischen Herrschaft standen, dass die auch Griechisch konnten. Und auch im Talmud gibt es eine Menge an griechischen Fremdwörtern, die erscheinen. Und die haben viel von griechischer Kultur gewusst. Die mittelalterlichen Philosophen wie Maimonides haben Aristoteles und Platon studiert und versucht, die in die jüdische Welt zu integrieren. Also es gibt beides. Es gibt die, die sagen, nee, ist was ganz anderes, wo wir nichts mit zu tun haben. Und es gibt die, die sagen, vielleicht ist das einfach eine andere Sprache, das auszudrücken und vielleicht können wir auch was Positives daraus nehmen. Also es, natürlich in unserem Kontext hier für Daniel, wo alles Griechische negativ ist, ist diese Richtung mehr betont. Aber das ist, entspricht weder historischer Realität noch auch wirklich der Sicht auch praktizierender Juden, sowohl im Laufe der Geschichte als auch heute auf die griechisch-römisch-westliche Kultur. Ja. Anne, du bist noch stumm geschaltet.
Also ich habe jetzt so den Eindruck, dass sich hier auch eine gewisse Tragik zeigt. wenn die katholische Kirche hingeht und die griechische Septuaginta nimmt und dann sozusagen ihren Anfang in Griechenland sieht und das ja auch gerade unter Benedikt dem 16. Ratzinger sehr betont hat, dann hat sie ja im Grunde verleugnet die Herkunft aus dem Judentum. Und dann kann ich wieder gut verstehen, dass nun andererseits auch im Judentum da eine Abwehr ist und gegen diese Entwicklung. Ich finde das sehr, sehr tragisch und das wird man auch nicht mehr so leicht reparieren können.
Ja, nein, es gibt heute die Dialogversuche und die katholische Kirche, auch die protestantischen Kirchen sind da in den letzten Jahrzehnten sicher einen großen Schritt gegangen. Aber es fällt vielen Juden bis heute schwer, das darauf zu vertrauen und auch zu überlegen, ob man vielleicht auch deswegen seine eigenen Positionen ändern könnte. Ja, ich denke, das muss man auf jeden Fall mitsehen. Herr Müller.
Erwartet Gott von einem Juden, dass er lieber stirbt, als am falschen Tag gesäuertes oder ungesäuertes Brot zu essen?
Grundsätzlich nicht. Der Unterschied ist eben im Normalzustand, wenn sozusagen, sagen wir mal, ein Nachbar mit der Pistole kommt und sagt, wenn du jetzt an Pessach nicht ungesäuertes isst, dann töte ich dich, dann könnte man sagen, nein, das erwartet Gott nicht. Aber die Rabbinen haben in einer Atmosphäre, wo Juden um ihrer Religion willen verfolgt werden, gesagt, dann müssen wir auch darauf bestehen, egal welches Gebot es ist. Ob das Gott will, wer will es wissen?
Die Juden wurden ja und werden auch nur in wenigen Ausnahmen wegen ihrer Religion verfolgt. Es sind ja meist andere Gründe, weil der auch nachher der Makkabäerkampf, Antiochos IV., er wollte ja eine neue Nation gründen, weil er war ja der Absicht, und das war sein Ziel an für sich. Er sagte, ein Volk, eine Nation muss eine Religion und ein Rechtssystem haben. Und das wollte er einführen, mit Gewalt.
Es ist sicher schwierig.
Also die Idee ist ja gar nicht neu.
Eine rein religiöse Motivation ist oder ob da nicht politische Hintergründe auch ganz wichtig sind. Und ja, jeder Herrscher ist wohl auch verdächtig, dass er nicht nur religiöse Motivationen hat.
Das Verhältnis
ich
spielt gar nicht so eine
einigen
große Rolle.
Christlichen Verfolgungen, gerade auch bei Dingen, die im Zuge der Inquisition geschehen sind, da geht es vielleicht schon auch eher um religiöse Dinge. Andererseits die schlimmsten Verfolgungen gegen Juden, wie die Pestpogrome, da sieht man, das hat eigentlich weniger mit Religion zu tun, als dass man die Einzigen, die andere sind, zum Sündenbock für alles macht und in gewisser Weise dann auch nur die fremde Religion vorgeschoben wird. Das muss man sicher mitnehmen. Und je moderner die Zeiten werden und je säkularer die Zeit wird im 19., 20. Jahrhundert, geht es natürlich nicht mehr um wirklich religiöse Dinge bei der
Judenverfolgung,
keine Frage.
Wenn Sie die Geschichte der Einwanderungsländer ansehen, sich zum Beispiel die USA, da haben wir genau diese Wellenbewegung. Da gibt es Jahre, wo die Deutschen die Fremden sind, die also wieder, sagen wir mal, verfolgt werden. Beim nächsten Mal sind es die Engländer oder die Holländer. Gucken Sie in Holland mit den Tamilen, was hatten die Ärger? Die Vietnamesen, die kommen auch alle paar Jahre wieder und sagen, was wollen die überhaupt hier? Also diese Wellenbewegung ist immer da gegen das Andersartige.
Ja. Und in Europa gab es eben jahrhundertelang die Juden als die einzigen anderen und deswegen haben sie es lange abbekommen, bis dann in Europa auch noch andere religiöse oder ethnische Minderheiten gesehen wurden.
Aber weil sich die Juden ja auch selbst, ich sag mal, exkludiert haben.
Ja, das kommt natürlich dazu.
Sie wollten ja anders sein auch. Mit Berechtigung oder nicht? Steht nicht
ja, das, ansonsten gäbe es keine Juden mehr, wenn sie das nicht gewollt hätten.
Also aber die Frage hier ist ja wirklich, die Kernfrage ist, erwartet Gott das von uns.
Ja, oder muss man sagen, es ist ein Versuch von Menschen und vielleicht auch durchaus aus religiöser Motivation, die religiöse Identität zu bewahren, die zu sagen.
Dann ist es Fanatismus. Dann ist es Fanatismus.
Kann man auch so sehen. Ja. Es ist schwierig zu sagen. Ja. Und vielleicht geht es auch gar nicht darum, dass wirklich jeder bereit ist, dafür zu sterben, sondern zu wissen, dass es diese Sanktion gibt, die Wichtigkeit der Aufrechterhaltung der Identität überhaupt zu sehen.
Ich möchte noch einen anderen Grund anbringen. Wenn ich der felsenfesten Überzeugung bin, dass es nur einen Gott gibt, dann kann ich gar nicht verurteilt werden, wenn ich mich vor irgendwo so einem Baumstumpf niederwerfe. Das widerspricht sich dann.
Das wäre eine Möglichkeit, dass man einfach sagt, wie es auch Jesaja tut, sich einfach lustig macht über die Götterbilder und zu sagen, also okay, was soll's?
Da ist ja nichts. Also kann ich mich auch hinwerfen.
Aber das wäre dann sozusagen, das Götzenbild ist egal, aber den Anschein gegenüber anderen zu erwecken, dass man einem anderen Gott dient, das wäre dann in der rabbinischen Tradition das Problem, auch wenn man sich natürlich klar ist, dass so ein Götzenbild eigentlich gar nichts wert ist. Anita. Du bist noch stumm geschaltet.
Ja, ich habe es gerade gesehen. Dass es ja nicht nur um die Frage an den Einzelnen geht, so der sich zu rechtfertigen hat, sondern es geht ja im Grunde genommen auch gleichzeitig um das Recht um Widerstand gegenüber einer Herrschaft, die die Religion verbietet. Also die Ausübung, es ist ja nicht zwangsläufig so. Es muss nicht, also man kann erobern, ohne dass gleichzeitig die Religion des anderen verhindert wird. Das hat es ja auch gegeben, diese Beispiele, und ich glaube, darum geht es ja hier stark, zu sagen, warum wird hier und warum reagiert man so scharf im Grunde genommen auf den Antiochos und diese Erlasse, weil es dezidiert darum geht, im Grunde genommen die Identität einem ganzen Volk, das sich eben über diese Religion identifiziert, das dem bewusst zu nehmen. Und dass hier es darum geht, im Grunde genommen, ich würde mal sagen, das ist politische Widerstandsliteratur auch ein Stück weit zu sagen, dazu hat eigentlich niemand das Recht. Und Gott steht im Grunde genommen dafür, dass wir das Recht haben, unsere Religion auszuüben, und eine Herrschaft, die das nicht erlaubt, die ist im Grunde genommen nicht wert, dass sie erhalten bleibt, und der muss, darf man sich auch entgegenstellen. Ob das dann, ich sag mal, wie bei den Makkabäern zu entsprechenden Aufständen und Selbstmord und weiß ich nicht was führt, das finde ich ist nochmal eine andere Frage. Darum geht es ja im Buch Daniel jetzt hier noch gar nicht, sondern es geht im Grunde genommen darum, diese Unrechtsherrschaft aufzuzeigen und zu sagen, die wird eines Tages ein Ende haben, und sie ist eine Unrechtsherrschaft. Und da glaube ich einfach diese Hoffnung nochmal zu stärken, dass das nicht im Grunde genommen nicht in Ordnung ist. Und das, ja, ich sag mal, weiß ich jetzt nicht, ob man das in anderen Kulturen auch findet, die erobert worden sind und denen auch, also oft ist ja die Religionsfreiheit beschnitten worden. Also der Toleranzgedanke, der hat sich ja leider nicht so oft durchgesetzt, und gerade die christlichen und muslimischen Eroberungen waren ja auch oft damit verbunden, bis heute hin, dass die Ausübung der Fremdreligion nicht mehr erlaubt war. Und das ist ja auch eine Form von Fundamentalismus.
Ja, diese Fremdreligion zu verbieten, war immer aus Angst. Aus Angst, die sind anders, also passen sie nicht so richtig in unser System rein. Und da ist es ganz normal, dass man eine gewisse, ich nenne es mal eine Zwangsassimilation durchführt.
Ja. Ja, das ist sicher auch ein Aspekt, der mitspielt.
Natürlich.
Ich fand es jetzt nochmal spannend, den Text von Jakob Medan eben auch sozusagen im heutigen Israel zu sehen, auch in dem ich gelesen habe, dass er eigentlich ziemlich aktiv ist, in all den Überlegungen, wie säkulare und religiöse in Israel zusammenleben können. Und wenn ich dann so einen Text lese, zeigt er ja eigentlich schon ziemlich klar, ja, wir müssen erstmal unsere religiöse Identität wahren. Und da bleibt für Säkulare vielleicht nicht so viel Platz übrig und auch irgendwo zusammen. Man merkt so im Hintergrund, das ist sozusagen nicht das zentrale Thema, aber im Hintergrund steht irgendwo schon, dass der Staat Israel eben letztlich seine teilsgeschichtliche, eschatologische Komponente bekommen sollte, eben das Königtum Gottes zu bringen. Und dafür würde dann erstmal die Einhaltung der Tora geführt, sonst passiert, was mit den Hasmonäern passiert ist, wo wir uns eben als nicht würdig erwiesen haben und das Reich deswegen nicht gedauert hat. Also da denke ich, wenn man das so vor diesem aktuellen Hintergrund sieht, kommen da auch noch mal einige Dinge, die nicht ganz so einfach sind, dazu. Ja, unser nächster Text führt eigentlich die Gedanken von gerade noch ein Stück weiter. Und zwar geht es hier, das Buch Daniel ist ja das einzige in der hebräischen Bibel, hatten wir letztes Mal schon darüber gesprochen, das eindeutig von einer Auferstehung spricht. Und da steht dann wohl auch die Frage, wieso kommt das gerade hier? Und auch die Frage der Bedeutung der Auferstehung. Dazu schreibt Abarbanel: Wenn Gott gepriesen sei er, sein Volk errettet, es erlösen und auf seine Erde bringen und seine Feinde bestrafen und vernichten wird, dann entsteht dabei ein großer Zweifel, nämlich, dass es nur wenigen, drei Bären am Baumwipfel nach Jesaja 17,6, vergönnt sein wird, diese Erlösung zu sehen. Und das übrige Volk, das im Exil starb und sein Leben gegeben hat zur Heiligung des Namens des Ewigen und mit bitterer Seele gestorben ist, wird nicht von dem Guten essen und nicht die Errichtung, die Errettung des Ewigen sehen. Und die Nationen werden sie ihre Strafe nicht bekommen, nur die, die in jener Zeit leben, und die übrigen Feinde, gefressen, betäubt haben sie mich, nach Jeremia 51,34, und in Ehre sind sie gestorben, ihr Same besteht, Hiob 21,8, werden sie ihre Strafe nicht bekommen. Das führt notwendig dazu, dass Sünder einen Gewinn haben werden. Und daher wollte der Heilige, gepriesen sei er, Israel zuteil werden lassen, dass die Toten zur Zeit der Errettung belebt werden, der Gerechte wie der Frevler, dass alle die Errettung des Ewigen sehen werden, Körper und Seele der Gerechten und derer, die auf die Errettung des Ewigen warten. Ihre Hoffnung wird nicht umsonst sein, sondern sie werden es mit ihren Augen sehen und Genuss haben an der Fülle des Friedens. Und die Feinde, die ihr Blut wie Wasser vergossen haben, werden ihre Strafe am Körper und an der Seele erhalten. Und Jakob Medan schreibt dazu: Die Auferstehung der Toten wird in der Tora nur angedeutet und ihre Glaubensgrundlage stammt aus der mündlichen Tora. Und man muss fragen, warum die Auferstehung der Toten in der Tora und in den Propheten nicht erläutert wurde wie die künftige Erlösung. Wir haben auf diese Frage keine klare Antwort und können nur Vermutungen bringen. Es ist nicht nötig, die vielen Stellen anzuführen, an denen die Tora Blutvergießen zu jedem Zweck in jeder Hinsicht ablehnt. Wäre die Auferstehung der Toten in der Tora erläutert worden, hätte sich daraus eine nachgiebige Botschaft hinsichtlich des Vergehens des Blutvergießens ergeben können. Denn die Tora würde, wenn sie das Geheimnis der Auferstehung der Toten aufdecken würde, ausdrücklich erklären, dass der Tod zeitweilig ist und keine Entartung, die nicht mehr korrigiert werden kann. Denn der Ermordete wird in der Zukunft auferstehen. Und vielleicht hat die Tora deswegen auch das Leben der künftigen Welt verborgen und uns dadurch bei der eindeutigen Aussage gelassen, dass Mord Mord ist, dass dem Land das Blut nicht gesühnt wird. Und dass es keinerlei nachträgliche Rechtfertigung oder irgendeine Nachgiebigkeit für Blutvergießen aufgrund der Existenz der kommenden Welt und der Auferstehung der Toten gibt. Und vielleicht ist dies der Grund, dass gerade Daniel der Erste ist, der die Auferstehung der Toten offen und ausdrücklich bekannt macht. Der Tod, von dem er spricht, der Tod, der Daniel und seine drei Gefährten umgab, der Tod in der Zeit des Kampfes der Griechen und der Hellenisten gegen den Bund und gegen die Gebote der Tora, ist der Tod derer, die den Bund bewahren, zur Heiligung seines Namens, gepriesen sei er. Ein solcher Tod muss ein zeitweiliger Tod sein, denn der Ewige wird seine Getreuen auf ewig nicht verlassen. Ja, soweit dieser Blick darauf, was eigentlich der Gedanke der Auferstehung bedeutet. Dazu Anmerkungen. Frau Herretsch.
Welche Bedeutung hat eigentlich die Auferstehung in der Tora? Also ich meine, es ist ja hier jetzt ein Stück erläutert. Gibt es diese Auferstehung nicht? Aber Daniel hat eine Vision.
Also in der Tora, in der schriftlichen Tora, in den fünf Büchern Mose von Genesis bis Deuteronomium, wird nie eindeutig gesagt, dass es eine Auferstehung gibt. Es heißt ja auch immer von den Vätern, nur sie werden zu den Vätern versammelt. Und das Ideal ist eigentlich, dass man hochbetagt und im Segen stirbt. Es kommt nicht die Idee vor, dass danach noch was zu erwarten ist. Und allenfalls hat man Segen in den Nachkommen, die man hat. In den Büchern der Propheten dann, da kommt der Gedanke der Sheol, einer Form von Unterwelt, wo die Toten irgendwie weiterleben. Das ist zum Beispiel, als Saul nochmal Samuel, den verstorbenen Samuel, aus der Unterwelt heraufholen lässt. Aber das ist offensichtlich kein besonders attraktiver Ort, das ist keine Auferstehung. Also von daher ignoriert die Tora das eigentlich völlig. Und später haben die Rabbinen gesagt, die Tora spricht ja davon und alle möglichen Klimmzüge gemacht, um das nachzuweisen an manchen Versen, aber nach dem einfachen Wortlaut der Tora denkt sie nicht an die Auferstehung der Toten. Und da ist eben hier jetzt die Tora ist ja sozusagen das am meisten verbindlich. Also Daniel ist auch eine heilige Schrift, aber hat nicht den Rang der Tora. Und darum geht eben mir dann darauf ein, sozusagen die Diskrepanz zu sehen, eben die Tora, das was sozusagen das Zentrale ist, spricht nicht von der Auferstehung um der Heiligkeit des Lebens vor der Auferstehung willen, könnte man sagen. Aber es gibt eben doch noch ein Buch in der Bibel, das uns trotzdem den Gedanken bringt, weil man auf ihn auch nicht verzichten kann. Cor.
Naja, ich habe mehrere Bedenken oder Fragen hierbei, weil ich finde das schon deutlich, aber welches Buch ist das dann, wo es wohl ein bisschen drüber steht? Hast du gerade gesagt, es gibt ein Buch, wo wohl etwas über Auferstehung steht, oder habe ich das falsch verstanden?
Nein, es ist so. Nur bei Daniel.
Nur bei Daniel.
Also es gibt noch die Verheißung in Ezechiel von den trockenen Knochen, die zum Leben erweckt werden, die man sicher später so interpretiert hat, aber das ist noch nicht eindeutig.
Ja.
Und sicher nicht als eine allgemeine Auferstehung für alle Menschen. Das, der einzige eindeutige Text ist Daniel. Und wenn man bei Jesaja irgendwo gibt es auch noch einen Vers, der ziemlich stark in die Richtung geht, aber es steht eher im Hintergrund.
Naja, ich habe es immer gelernt, ein bisschen in der katholischen Religion Rom verstanden, von wir glauben auch ein wenig auf die Auferstehung, weil Christus auferstanden ist und zurückkommt. Und im Judentum habe ich immer gehört, ich weiß nicht, dass dann stimmt, dass wenn der Messias kommt oder die messianische Zeit da ist, dann stehen alle Menschen auf, weil ihr werdet doch auch alle Richtung Jerusalem mit der Beine begraben, damit man aufstehen kann und nach Jerusalem gucken kann, wie die Muslime übrigens auch. Also, wie ist das dann zu verstehen?
Ja, also die messianische
Zeit ist natürlich utopisch, aber es ist im Prinzip eigentlich vielleicht auch möglich, oder?
Also die Rabbinen haben ganz klar den Glauben an die Auferstehung, eben auch aus Texten wie Daniel andere Literatur der zweiten Tempelzeit, für sie ist das schon selbstverständlich. Und wir haben ja auch schon an anderen Beispielen gesehen, die Rabbinen lesen die Tora nicht immer unbedingt nach ihrem Wortlaut. Sie können sich auch an Dingen festmachen. Andererseits, das Judentum legt sich nicht genau fest, wie das denn nun funktionieren wird. Also ob erst der Messias kommt, ob dann die Auferstehung kommt. Maimonides ist der Meinung, dass die messianischen Zeiten noch rein irdische Zeiten sind und die kommende Welt mit der Auferstehung der Toten erst nach dem messianischen Zeitalter kommt. Aber letztlich sagt er auch, kein Mensch weiß es und man macht eigentlich keinen Sinn, sich darüber den Kopf zu zerbrechen, sondern was kommen wird, wird kommen. Also man hat den Glauben an die Auferstehung, aber wie das mit dem Messias zusammengeht, da gibt es durchaus unterschiedliche Auffassungen und da ist auch jeder frei zu glauben, was er will, sozusagen. Auf jeden Fall gibt es nicht das christliche Konzept, dass es erstmal einen geben musste, der auferstanden ist wie Jesus, damit alle anderen auferstehen können. Also der Gedanke existiert nicht. Also auch bei Daniel ja schon nicht, sondern der Gedanke, dass das zum göttlichen Heilsplan gehört, dass zu irgendeinem Zeitpunkt alle Toten auferstehen werden.
Naja, aber der eine Rabbiner, die ich mal gesprochen habe, das ist mir wirklich, aber ich sage von, wir glauben in den Kommt, der Messias, und ihr, wir Christen, glauben an der Wiedererstehung von Christus. Also in dem Sinne hat er dann gesagt, wir glauben beide in dasselbe.
Ja, das natürlich sind ja da Parallelen da. Parallelen mit unterschiedlichen Variationen. Und ich denke immer, wenn wir uns mit solchen Sachen befassen, die kein Mensch wissen kann, da kann man auch unterschiedliche Meinungen dazu haben. Herr Müller.
Im Verband mit der anderen Dinge vorher, es ist eigentlich, was ich auch dann doch sagen will noch, ich habe so viele Begegnungen mit Andersdenkenden, auch mit Humanisten und mit Kommunisten, und ich habe mich immer damit verständigen können, weil wir ehrlich gegenübereinander waren. Und das Problem, glaube ich, was jetzt ist und was früher auch gespielt hat, aber nun wird stärker, ist die Macht. Wer will die Macht spielen? Also das sind jetzt ein paar Figuren in der Welt, die Macht spielen wollen und die uns alle in der Zweckmühle halten. Und warum lassen wir das passieren, denke ich dann. So.
Ja, Herr Müller.
Ich wollte nur mal fragen, welches Wort benutzt Daniel für Auferstehung? Hebräisch.
Das eigentliche Wort kommt gar nicht vor, sondern es heißt, Sekunde.
Wie drückt das aus?
Ja, ich muss gerade den Vers nachsehen. Also. Das ist Vers 12,2, da heißt es, und viele derer, die im Staub schlafen, werden erwachen. Die einen zu ewigem Leben und die anderen zu ewiger Schmach. Also es ist das Erwachen der das im Staub Schlafenden. Also
er hat kein eigenes Wort dafür.
Nein, das ist etwas, was später kommt. Das kommt bei Daniel noch nicht vor.
Was kommt später denn?
Ein Begriff Auferstehung.
Wie ist das?
Tria von dem Verb Chaya, leben,
Tria.
Vers 12, 13 ist bei uns übersetzt, du wirst ruhen und am Ende der Tage wirst du auferstehen. Aber das ist auch das gleiche Wort wie eben.
Und du wirst aufstehen zu deinem Schicksal am Ende der Zeiten, heißt es wirklich. Okay. Mhm. Ich glaube, da kommt die Interpretation in die Übersetzung rein. Mhm. Natürlich ist der Gedanke, dass er auferstehen wird, aber es ist nicht so wörtlich gesagt.
Wir hatten aber eben gelesen, dass die Israelis also das Gottesdenken, sage ich mal, in die Welt bringen sollen. Sinngemäß war irgendwo hier in einem Abschnitt. Ja. Aber warum tun die Juden grundsätzlich nicht missionieren?
Das ist wirklich die Frage.
Das ist richtig so. Woher sollen sie es kennenlernen?
Die Mission, also es gab durchaus auch Perioden, wo man ja missioniert hat, in späteren Zeiten ging das einfach nicht mehr, weil man nur Minderheit war. Aber so der Gedanke, dass man möchte, dass die ganze Menschheit an den Gott Israels glaubt, der ist natürlich schon da. Und darum gibt es auch heute durchaus Rabbiner, die sozusagen Vorstellungen haben, dass ja, zu dieser Anerkennung die ganze Menschheit zu bringen, nicht notwendigerweise alle Gebote der Tora zu halten, aber so
Wie
eine
sollen Sie
Form von
ihn
Missionierung.
kennenlernen? Wie sollen Sie den Gott kennenlernen, wenn nicht durch wörtliche Erklärung oder Vorleben oder sonst irgendwas, Mission eben, gell? Mit allen Gegebenheiten?
Ja, letztlich kann das eigentlich nur ja durch das
Ja.
Glaubenszeugnis von Juden oder ihre Schriften gehen, das
Genau.
stimmt. Ja. Und manche sagen natürlich auch, dass de facto, man, die Juden waren vielleicht nicht ganz so glücklich damit und hat ihnen in der Geschichte nicht immer so gut getan, aber viele Rabbiner erkennen auch an, dass durch die Verbreitung des Christentums und des Islams, die in der biblischen Tradition stehen, letztlich die Anerkennung des Gottes Israels in die ganze Welt getragen worden ist. Das wird durchaus
Sie wissen,
anerkannt.
wir diskutieren ja manchmal die Frage, ab wann ist im Judentum der Universalismus so eingetreten? Und das ist ja nichts anderes als den Gottesglauben zu verbreiten.
Ja,
Ja.
also der Universalismus war in der Zeit des Zweiten Tempels sicher ziemlich stark, und ist dann, eben auch durch Jahrhunderte, wo man Minderheit war, zurückgedrängt worden, und
Ist aber
taucht
nicht,
durchaus in mancher Weise heute wieder auf, aber nicht immer in so einer sympathischen
ist
Weise.
aber nicht
Aber schon das
praktiziert
Gefühl
worden.
zu haben, dass die moderne jüdische Geschichte, die neue jüdische Souveränität, dass das etwas ist, was Einfluss auf die ganze Welt haben wird. Also diese Überzeugung ist im religiösen Zionismus durchaus weit verbreitet.
Naja. Gut. Danke.
Ja, wir haben noch ein paar Minuten und können natürlich auch ein paar Minuten noch dranhängen, um noch unsere letzten Zahlen zu sehen. Die Berechnung des Endes, von der die Rabbinen ja eigentlich der Meinung sind, dass man die nicht machen darf. Aber wir haben sie nun mal hier bei Daniel. Ja, hier zunächst mal der Text von Rappaport, der eben versucht, das historisch kritisch zu sehen. Die Antwort auf die Frage, bis wann wird das Ende der wunderbaren Ereignisse sein? Vers 12,6. Das heißt, wann wird die historische Zeit enden und die Zeit der wunderbaren Ereignisse, die Endzeit, beginnen, ist am Ende von 3,5 Jahren. In einer Zeit, Zeiten und einer halben. Vers 7, wie wir es auch an anderen Stellen gefunden haben, in 9,27 und in 7,25, dessen hebräische Übersetzung sich in unserem Vers findet. Vers 11 legt eine Zeit von 1290 Tagen fest. Das heißt, 3,5 Jahre von Beginn der Epoche, in der die Religionsverfolgung begann. Also von der Abschaffung der täglichen Opfer und der Aufstellung des Götzenbildes, des Greuels, der Verwüstung im Tempel an. Und zwar sind das 3 mal 360 volle Jahre. Diese Jahreslänge war offensichtlich in der Antike die am meisten verbreitete. Das war ein Kompromiss zwischen Sonnen- und Mondjahr. Damit kommt man auf 1080. Dann die Hälfte von 360 ist 180. Und dann kommt noch ein Monat, eben der zusätzliche Monat des Schaltjahres, um das Mondjahr mit dem Sonnenjahr in Übereinstimmung zu bringen. Damit kommt man dann eben auf die 1290 Tage. Dieser Vers greift möglicherweise zur Hervorhebung auf den Zeitraum, der bereits in Vers 7 festgelegt wurde, zurück. Aber die Zeit, die in Vers 12 festgelegt wird, ist erstaunlich. 1335 Tage. Manche Forscher sehen in diesem Vers eine Hinzufügung, die die Zeit des Endes etwas hinausschieben soll, nachdem die Hoffnungen der Gruppe auf Erlösung zu dem erhofften Termin enttäuscht wurden. In jedem Fall muss dies eine frühe Hinzufügung sein, denn sie gibt nur einen kurzen Zeitraum von 45 Tagen. Aber über die Berechnungen des Endes hinaus zeigt sie, dass die Reinigung des Tempels durch Juda den Makkabäer 3 Jahre nach dem Beginn der antijüdischen Erlasse die eschatologischen Erwartungen der messianischen Visionäre nicht erfüllte. Sie sahen in diesem Akt keine Erfüllung der ersehnten Erlösung und erwarteten diese weiterhin, auch nachdem Judah der Makkabäer den Tempel aus der Hand seiner Verunreiniger erlöst und ihn gereinigt hatte. Ja, dann die rabbinische Tradition im Midrasch der Psikta der Rav Kahana, Rabbi Berechia im Namen des Rabbi Levi. Wie der erste Erlöser, also Mose, so ist auch der letzte Erlöser. So wie der erste Erlöser sich ihnen offenbarte und dann wieder von ihnen verborgen wurde, also ist wahrscheinlich die Flucht Moses nach Midian gemeint mit, so wird der letzte Erlöser sich ihnen offenbaren und dann wieder vor ihnen verborgen werden. Wie lange wird er vor ihnen verborgen werden? Rabbi Tanchuma im Namen des Rabbi Chama. 45 Tage, so wie es heißt, von der Zeit an, in der man das tägliche Opfer abschafft und den unheilvollen Gräuel aufstellt, sind es 1290 Tage. Wohl dem, der aushält und 1335 Tage erreicht. Die hier gegenüber dort überzählig sind, was bedeuten sie? Das sind die 45 Tage, in denen der Messias, nachdem er sich ihnen geoffenbart hat, sich wieder vor ihnen verbergen wird. Ja, Rashi in seinem Kommentar baut darauf auf, bis zur Zeit des Endes, bis die Erlösung kommen wird. Und von der Zeit, wo das tägliche Opfer weggenommen wird, um den Gräuel der Verwüstung hinzustellen, an seiner Stelle 1290 Tage, und er macht hier schon den Unterschied, gleich Jahre von dem Tag, an dem das tägliche Opfer weggenommen wurde, bis zum Kommen des Messias. Und diese Berechnung ist abgestimmt auf bis Abend, Morgen 2300 in Vers 8,14, vom Tag ihres Exils in Ägypten bis zur letzten Erlösung. Und die Zahlen, die ihr jetzt bringt, das ist rabbinische Tradition, die kann man nicht alle in der Bibel so nachrechnen. Das ägyptische Exil 210 Jahre, vom Tag ihres Auszugs bis zum Bau des ersten Tempels 480 Jahre, die Zeit des ersten Tempels 410 Jahre, das babylonische Exil 70 Jahre, die Zeit des zweiten Tempels 420 Jahre, also 1590 Jahre. Und das tägliche Opfer wurde 6 Jahre vor der Zerstörung weggenommen. Also von ihrem Exil in Ägypten bis zur Wegnahme des täglichen Opfers 1584 Jahre. Füge ihnen 1290 hinzu, dann sind es 2874, wie der Zahlenwert von Erev Boker, Abendmorgen, der 574 ist, plus die 2300. Selig, wer wartet und zu 1335 Tagen gelangt. 45 Jahre über die obige Berechnung hinaus, denn der Messiaskönig wird sich vor ihnen verbergen, nachdem er offenbart wurde, und wird wieder offenbart werden. Das ergibt sich, wenn man die gebräuchliche Zeitrechnung nimmt, dass Rashi das Jahr für die Erneuerung des Opferkundes im Jahr 1352 sah und für die Vollendung der Erlösung das Jahr 1397. Ziemlich weit weg von seiner eigenen Zeit und könnte man sagen, er hat sich nicht darauf eingelassen, das auf etwas zu berechnen, was er eventuell noch hätte erleben können. Was auch nochmal interessant ist, zu Daniel 7,25 bringt er für die 1335 auch noch in die Gematrie. Und manche bringen als Hinweis für diese Berechnung verbergen, ja verbergen. Haster astir werde ich mein Angesicht. Den Vers in Deuteronomium 31,18 ist in der Gematrie 1335. Genau genommen sind es 1336. Okay. Ja, Abarbanel kommt wieder auf seine messianische Zeit, die er noch zu Lebzeiten erwartete. Zweifellos suchte der Engel Wege, die Angelegenheit zu verbergen. Und ich denke, dass er deshalb 1290 Tage sagte. Er meinte nicht wirkliche Tage und nicht Jahre, sondern Tage, also das Wort Tage, gehört zur Berechnung. Denn das Wort Yamim, das eben Tage bedeutet, beläuft sich auf 100. Mit zweimal Mem, das ist zweimal 40, und zweimal Jud, zweimal 10. Und mit diesen 100, die sich ergeben haben, wird die Gesamtzahl 1390 Tage sein, von der Abschaffung des täglichen Opfers, Entschuldigung, an, was im Jahre 63 nach wäre, vor 7 Jahre vor der Zerstörung, bis der Greuel, der in Konstantinopel war, weggenommen wurde. Und dies war, als die persischen Türken sie einnahmen. Und da dies das erste Zeichen der Erlösung war und der Beginn der Rache, erwähnte der Engel es zuerst. Und diese Zahl ist genau, und es gibt in ihr keinen Zweifel. Denn der zweite Tempel wurde im Jahr 3828 der Schöpfung zerstört, und 3 Jahre vor der Zerstörung wurde das tägliche Opfer in der Mitte der Woche abgeschafft. Demnach wurde das tägliche Opfer im Jahr 3824 der Schöpfung, also das Jahr 63, abgeschafft. 1390 Jahre danach, nämlich im Jahr 1453, wurde Konstantinopel eingenommen. Also das ist noch ein Ereignis, das also vor Ababane liegt. Und es heißt, selig, der wartet und zu 1335 Tagen kommt. Um bekannt zu geben, dass sich nach der Einnahme Konstantinopels die Bedrängnisse Israels vermehren werden. Mit Tod, Hunger und Gefangenschaft. Und sie werden vertrieben werden von den Völkern, unter denen sie sind, bis zum 1335. Jahr nach der Zerstörung des zweiten Tempels, was 50 Jahre nach der Einnahme Konstantinopels sind. Denn dann wird den Juden Licht und Freude und Jubel und Kostbares sein, genommen aus Esther 8,16. Daher heißt es, selig, wer wartet. Das heißt, selig, der seine Hände stark macht, die Bedrängnisse des Exils zu erleiden und in der Versuchung des Ewigen besteht und die Religion nicht verlässt und das 1335. Jahr erreicht, in dem das Ende der Bedrängnisse sein und vielleicht der Messiaskönig offenbart werden wird oder die Zerstörung Roms oder die Rache der Nationen. Und der Engel wollte nicht mehr als dies erklären. Und diese Jahre werden im Jahr 5263 der Schöpfung, also im Jahr 1503, sich erfüllen und von dort wird der Beginn der Errettung sein. Ja, also da hat Ababanel also auch diese Zeitrechnung auf sein messianisches Jahr 1503, wie er es ja schon bei den anderen Visionen gemacht hatte, gebracht. Ja, soweit nochmal diese Berechnung der letzten Zeitangaben bei Daniel. Dazu Nachfragen, Anmerkungen? Brigitte.
Also ich habe mit diesen Berechnungen immer die allergrößten Schwierigkeiten, weil du hast eben gesagt, ja, über die Dinge, über die wir gar nichts herausfinden können, da müssen wir gar nicht so viele Worte verlieren. Aber hier, da werden ganz viele Worte und ganz viele Zahlen damit verbracht, dem einen Sinn abzugewinnen und etwas zu bestimmen, was unbestimmbar ist.
Ja, es gibt die, die der Versuchung nicht widerstanden haben. Und Ababanel schreibt auch irgendwo ziemlich lang und ausführlich, wieso er sich das erlaubt, obwohl die Rabbinen das eigentlich verbieten. Sozusagen die Versuchung war zu groß. Und das Problem ist eben, dass keiner recht hatte.
Ja, klar.
und ich erlebt. Ich muss gerade meinen Kater der Unsinn macht hier holen. Gut, Herr Müller.
Ja, wenn ich mal diese Zahlen jetzt in der Quersumme sehe, dann ranken sie sich alle um die 12. Es geht also 12, 11, 13, 17, 18, alles so in dieser Nähe. Und die 12, das hat man ja schon festgestellt, ist ja die absolute Verbindung Himmel und Erde. Also das könnte der Kern der ganzen Zahlenrechnerei sein hier. Mit 3,5 komme ich absolut nicht zurecht. Da hat aber der, ich weiß nicht, ob Sie den schon mal gelesen haben, der Friedrich Weinreb, der hat sehr viel über die 3,5 geschrieben. Ich habe sie auch gelesen, aber ich habe sie nicht verstanden.
Okay, ich muss das mal
nachverstanden.
Ja, also damit bleiben wir, glaube ich, mit der Schlussfolgerung, dass wir nicht wissen, wann die Erlösung kommen wird. Aber das Buch Daniel uns zumindest sagen möchte, man soll auch unter frevlerischen Herrschaften nicht verzweifeln. Das ist vielleicht etwas, was auch für aktuelle Zeiten durchaus brauchbar ist, ohne dass wir anfangen zu berechnen, wann sie denn endlich zu Ende sein werden. In diesem Sinne wünsche ich einen guten, ruhigen, möglichst friedlichen Sommer und hoffe, dass wir uns dann alle gut, gesund und